mit dem Titel Kontrolle, Überwachung und innere Sicherheit. Zu Gast haben wir heute den John Kanapp-Ulam. Der John arbeitet in Frankfurt bei dem Institut für Sozialforschung, was sicherlich einigen von euch auch ein Begriff ist. Er hat viel in der Vergangenheit theoretisch zu Staatstheorie, insbesondere zu marxistischer Staatstheorie, gearbeitet. Den Namen Hirsch kennen vielleicht manche, das ist ein Staatstheoretiker, der an der Uni Frankfurt lehrt, beziehungsweise mittlerweile emeritiert ist. Das Thema Kontrolle, Überwachung und innere Sicherheit ist ein Thema, was uns als Gruppe, als AK Antifa, auch schon seit längerem beschäftigt, weil das ein Thema ist, was einerseits mit Maßnahmen innerer Aufrüstung zu tun hat. Beispielsweise haben wir mit anderen Gruppen auch hier in der Stadt zusammen zum Versammlungsgesetz gearbeitet. Auf der anderen Seite ist es die andere Seite für uns, aus unserer Sicht, die andere Seite der Medaille, eine ökonomischen Veränderung, die sich über die letzten Jahre, über die letzten Jahrzehnte vonstatten gegangen ist. Und beispielsweise als Stichworte seien genannt Sozialabbau, Niedriglohn und weitere Maßnahmen, die auf jeden Fall Einschränkungen in unser aller Leben Bedingungen bedeuten und die nicht zusammenhanglos sind mit Maßnahmen innerer Sicherheit. Und genauso was wird es auch bei der heutigen Veranstaltung gehen. Es werden nicht einfach Maßnahmen vorgestellt, wie Videoüberwachung oder Vorratsdatenspeicherung, sondern diese Maßnahmen und eine staatliche Politik sollen in den ökonomischen und in den Kontext ökonomischer und staatlicher Entwicklungen gestellt werden. Und in diesem Kontext auch ein bisschen verständlicher werden. Ich würde das Wort jetzt an den John übergeben. Wir werden es so handhaben, dass wir eine überschaubare Zeit haben, in der du referierst, vielleicht so eine 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Wenn ihr was nicht versteht, könnt ihr auch gerne Verständnisfragen stellen. Und im Anschluss wollen wir dann vielleicht ein bisschen über politische Strategien, was kann man denn daraus lernen oder auch natürlich über inhaltliche Fragen diskutieren.
Ja, also was ich jetzt tatsächlich machen will, ist der Frage nachzugehen, warum es vor allen Dingen in jüngerer Zeit, irgendwie sagen wir, ja, schon seit längerem, aber in jüngerer Zeit zunehmend zu einem verstärkten Ausbau der überwachungs- und sicherheitsstaatlichen Maßnahmen kommt. Und die Frage, die sich daran anschließt, ist eigentlich relativ simpel. Die Frage könnte man formulieren mit, warum macht der Staat das, beziehungsweise genauer, warum macht er das gerade jetzt in jüngerer Zeit? Das ist ja irgendwie so eine Frage, die einem so, wenn man sich das so alles anschaut, immer wieder fragt, warum macht er das? Also welche Interessen stehen dahinter und wie lässt sich das erklären? Die Frage ist zwar ziemlich leicht formuliert, aber ich muss eine Warnung jetzt hier vorweg schicken, die Antwort darauf ist nicht so leicht. Und ich glaube, das, was ich jetzt hier im Folgenden präsentiere, ist auch nur ein Ausschnitt dessen, was möglicherweise im Zusammenhang mit dieser Frage steht, warum der Staat vermehrt in jüngerer Zeit sozusagen auf sicherheitsstaatliche Maßnahmen rekurriert. Ich will aber trotzdem versuchen, sozusagen eine Linie innerhalb dieser Frage aufzuwerfen oder diese zu verfolgen. Und das will ich vor allen Dingen eben aus staatstheoretischer Perspektive tun, weil es ja so ein bisschen das ist, was ich gelernt habe. Und da will ich vor allen Dingen eben auf Nikos Poulantzas zurückgreifen, der ein griechisch-französischer Staatstheoretiker in den 70er Jahren war, mit dem ich mich relativ lange beschäftigt habe und mit meinem akademischen Lehrer und Doktorvater Joachim Hirsch. Und also sozusagen im Kontext dieser beiden Theorien will ich versuchen, der Frage, warum macht der Staat das, in jüngerer Zeit nachzugehen. Ist es für mich und meine Argumentation, sozusagen aus der ich herkomme, zunächst einmal ganz grundlegend festzuhalten, dass Kapitalismus, um den geht es mir hier irgendwie, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft und es ist irgendwie ein kapitalistischer Staat und das, was ich argumentiere, hat was mit Kapitalismus und mit Kapitalismus und Staat zu tun. Aber wichtig dabei ist es für mich erstmal grundlegend festzuhalten, dass Kapitalismus nicht immer gleich bzw. der gleiche Kapitalismus ist. Das heißt, auch wenn bestimmte Kernelemente wie Ausbeutung von Lohnarbeit, Privatproduktion und Konkurrenz konstitutiv für diese spezifische Produktionsweise sind, das war ja nicht immer schon so, nehmen diese spezifischen Elemente im historischen Verlauf doch unterschiedliche Formen an. Und ich denke, das ist wichtig. Also für mein Argument ist das zumindest wichtig. Und ich finde das auch allgemein wichtig, mal festzuhalten. Es ist zwar Kapitalismus, aber Kapitalismus ist nicht seit 200 Jahren oder 300 Jahren, wie lange er jetzt besteht, die Theoretiker streiten sich da ja auch darüber, ist nicht immer das Gleiche. Ja? Sondern ich glaube, das ist erstmal wichtig festzuhalten, denn wenn man sich beispielsweise den sogenannten liberalen Konkurrenzkapitalismus, wie er teilweise genannt wird, vor dem Ersten Weltkrieg sich anschaut, ist der, und ich denke, da werden die meisten hier zustimmen, eben nicht von gleicher Ausprägung wie der fordistische Kapitalismus, wie er auch genannt wird, wie er sich aus den Krisenprozessen der 20er und 30er Jahre entwickelt hat. Und jetzt habe ich hier schon einen dieser Begriffe genannt, der geht mir jetzt so mittlerweile klar, Fordismus, aber jetzt ist die Frage, ist eigentlich allen klar, was Fordismus ist? Was ist denn eigentlich Fordismus oder was ist dann fordistischer Kapitalismus? Ist das klar? Warum kriegt eine ganze kapitalistische Epoche und eine Ära, wird dann nach einem Autobauer benannt? Das ist ja ein bisschen merkwürdig eigentlich. Der Frühkapitalismus funktionierte noch mehr oder weniger nach so einem Manufaktursystem, wo die Arbeiter sozusagen vielfach, nicht konsequent, aber das ganze Produkt an einem Stück hergestellt haben. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mal ein klassisches Beispiel. Der Schuster hat dann halt Schuhe in der Manufaktur produziert, aber hat den Schuh vom Leder bis zum Konsumenten produziert und hat ihn dann dem Kapitalisten sozusagen für den Kapitalisten produziert. Aber er hat den ganzen Schuh produziert und im Fordismus oder in der fordistischen Produktionsweise ändert sich das. Da sitzen die Leute in der Reihe oder stehen in der Reihe, vielleicht kennen einige von euch diesen Film Modern Times von Charlie Chaplin, ne? Wo der Charlie Chaplin am Band steht und die ganze Zeit den da macht. Ja, weil das Band läuft an ihm vorbei oder er macht irgendwie sowas, ich weiß nicht, er macht so eine total monotone Tätigkeit, was einerseits eine totale Produktivitätssteigerung ist, weil wenn jeder nur eine spezifische Tätigkeit macht, können die Leute sozusagen aufs Ganze gerechnet mehr produzieren in den gleichen Zeitraum, wie wenn einer das ganze Produkt von vorne bis hinten produziert. Gleichzeitig heißt es aber, und das hast du ja auch schon angedeutet, oder du hast es angedeutet, dass die Arbeiter letztlich, das Wort vom dressierten Affen hat, glaube ich, Gramsci geprägt, dass die Arbeiter zu dressierten Affen herabgewürdigt werden. Also sozusagen ihre ganze Kreativität, ihre ganze Fähigkeit, ihr ganzes Menschsein, wenn man so will, an der Fabrikhalle abgegeben wird und sie stehen in der Fabrik und machen so. Ich denke, wenn Mannheim, Ludwigshafen ist ja auch schön, also man ist ja auch eine Arbeitergegend hier, ist ja auch ganz schön, auch die chemische Produktion ist ja viele Jahre dadurch gekennzeichnet gewesen, dass es so standardisierte Produktionsweisen gibt. So, und also diese Ära, man kann sie, glaube ich, so Anfang 20er Jahre, 30er Jahre spätestens dann, Faschismus ist, wenn man so will, auch eine spezifische Form, den Fordismus in Deutschland oder auch in Italien teilweise, oder zumindest die Kämpfe darum, sich damit zu beschäftigen. Also es ist eine Umbruchssituation, aber klassischerweise zählt die Nachkriegszeit zur fordistischen Hochära oder Hochzeit, sagt man, glaube ich. Ne? Und also Fließbandproduktion, standardisierte Produkte, die Arbeiter kriegen relativ hohe Löhne, das war auch wichtig. Auch das hat Henry Ford eingeführt, weil er wusste, ja, wenn ich denen mehr Geld habe, dann kaufen die meine Autos. Und wenn die meine Autos kaufen, habe ich was davon. Ja? Das war vorher nicht so. Autos waren vorher Luxusprodukte und es konnten sich nur die oberen Schichten leisten. Und Ford hat sozusagen mit Henry Taylor zusammen, der da sein Stichwortgeber war, die Produktion umstrukturiert. Also worauf ich jetzt hinaus will, lange Rede, kurzer Sinn, Kapitalismus ändert sich. Es ist zwar weiterhin Kapitalismus, es wird unter Konkurrenz, Privatproduktion und so weiter produziert, aber vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es signifikante Änderungen im Hinblick darauf, wie Kapitalismus sich ausgestaltet. Und weiter dreht sich die Achse ja weiterhin, dass wir feststellen können, dass wir in den 70er Jahren eine Krise des Fordismus wiederum erlebt haben, wo deutlich wurde, dass diese Art der Produktion an ihre Grenzen gelangt ist. Einerseits, weil die Arbeiter nicht mehr mitgemacht haben und die Arbeiterinnen, weil sie gesagt haben, diese monotone Art der Arbeit stinkt uns, da machen wir nicht mehr mit. Sabotage, Krankfeiern, die Maschinen irgendwie bewusst irgendwie schlecht werden lassen, also was man sich da so einfallen lassen kann, waren an der Tagesordnung und gleichzeitig ist natürlich auch das Problem, dass wenn immer mehr Produktion oder immer mehr Länder entlang dieser Standards produzieren, dass sozusagen der Wettbewerbsvorteil irgendwann zunichte gewesen ist. Ne? Und dass deswegen so eine Angleichung stattgefunden hat und global gesehen, also von global hat man damals natürlich noch nicht gesprochen, auch die sozusagen die Produktivitätsreserven des Fordismus in den 70er Jahren erschöpft waren, was sich dann 73, das kennen vielleicht die Älteren unter uns noch, ich kenne es auch nicht mehr, ich kenne es auch noch aus der Erzählung, bin da gerade zur Welt gekommen, in der Ölkrise sich manifestiert. Also feststellbar ist auch hier, dass in den 70er Jahren erneut, also was wir ja festhalten können, ist, dass der liberale Konkurrenzkapitalismus durch Krisenprozesse, Erster Weltkrieg sozusagen, umgewälzt wurde, der fordistische Kapitalismus sich in diesen Krisenprozessen installierte und dann in den 70er Jahren sozusagen auch durch Krisenprozesse gewandelt hat. Und die Frage ist jetzt, das treibt jetzt einige Theoretiker seitdem um, was ist eigentlich seitdem entstanden? Leben wir im Post-Fordismus, wie viele Theoretiker sagen? Post heißt immer so danach, das ist ein bisschen unbestimmt, ja? Der Nach-Fordismus. Ja, wie lange geht der Nach-Fordismus, bis dann der vor was kommt oder was auch immer? Also der Streit darüber tobt nach wie vor. Einige Autoren, wie beispielsweise Mario Candeas, den ich da sehr schätze in diesem Zusammenhang, spricht von einer neoliberalen Formation, die den fordistischen Kapitalismus abgelöst habe. Spätestens, kann man sagen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, sei sozusagen das Post des Fordismus in eine neue Ära geritten und er sieht Indikatoren, dass eine bestimmte neoliberale Produktionsweise sich verfestigt hat. Also die mit Finanzmarkt, Liberalisierung und diesen ganzen Schritten, die jetzt gerade wieder, haben wir ja gerade letztes Jahr erlebt, ordentlich eine Bruchlandung hingelegt haben, wiederum möglicherweise in die Krise gekommen sind. Ich bin momentan unentschieden, können wir vielleicht auch nachher diskutieren, wie man das zu bewerten hat. Also anfangs sah es wirklich so aus, als wenn auch der Neoliberalismus mit der Krise seit Herbst letzten Jahres deutlich in die Krise geraten ist und es möglicherweise sogar eine Krise des Kapitalismus sein könnte, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es ist weder eine Krise des Neoliberalismus wirklich noch eine Krise des Kapitalismus, weil so schnell, wie sich die Herrschenden da wieder berappelt haben, da kommt man ja gar nicht zuschauen. Aber das können wir nachher nochmal diskutieren. Also festzuhalten ist, ich habe jetzt lange geredet, aber ich denke, das war jetzt mal wichtig, dass man das Argument nochmal klar macht. Kapitalismus wandelt sich durch Krisenprozesse und es ist sozusagen durchhaltend, gibt es konstitutive Elemente, die bestehen bleiben, aber sie nehmen unterschiedliche Formen an. Ich würde nicht sagen, das ist ein durchhaltendes Merkmal, Mehrwert muss produziert werden, da bin ich Marxist alter Schule, also vom Finanzkapital allein hat noch kein Mensch gelebt, aber ich würde sagen, dass Dominanzen sich verschoben haben oder die Prioritäten innerhalb kapitalistischer Akkumulation sich verschoben haben und der Mario Candeas, wie gesagt, sieht darin eines der zentralen Elemente, also wo die Wertschöpfung tatsächlich sich sozusagen im Finanzsektor bewegt, dass das eben dieses Postfordistische in einer gewissen Weise abgelöst habe. Aber ich würde nicht sagen, dass es komplett weg davon gegangen ist, weil, wie wir wissen, die Ausbeutung und die reale Produktion verlagert sich halt, früher hätte man gesagt, in den Trikont, in die dritte Welt oder in die Peripherie. Ja. Also Globalisierung oder Neoliberalismus ist eben auch Sweatshops und so weiter in der Peripherie und die Verlagerung von Dienstleistungen und Finanzsektoren in die Metropolenstaaten. Ne? Das verschwindet nicht. Der Wert muss produziert werden nach wie vor. Ne? Klar. Also, aber na klar kann man an der Stelle sagen, da verschiebt sich was. Und ich glaube, das ist ein zentraler Indikator, um die unterschiedlichen Formationen klarzumachen. Fußnote, ich habe mich da in meiner Diss lange mit beschäftigt. Die Frage ist, die Liberalisierung der Finanzmärkte fängt im Prinzip schon in den 60er Jahren an. Ja, nimmt eine spezifische Dynamik mit dem Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, aber warum setzt man den Beginn des Neoliberalismus oder die Durchsetzung des Neoliberalismus dann in die 90er Jahre? Aber das ist so klassisch Sozialwissenschaften, man streitet sich dauernd, aber das ist auch irgendwie gut so. Ja? Also ich denke, es gehört einfach zur Debatte dazu, dass man Begriffe neu in die Debatte reinbringt, aber sich nicht einig ist und darüber lange und breit diskutiert. Und wie heißt es so schön beim alten Hegel? Die Eule der Minerva beginnt ihren Flug bei Anbruch der Dämmerung. Das heißt, wenn wir anfangen, über die Verhältnisse nachzudenken, sind sie schon längst dreimal um die Ecke gebogen. Ja? Also so ist es halt mit Gesellschaftswissenschaftlern oder Philosophen. Die Welt bewegt sich zum Glück und das Wasser fließt den Rhein runter und wir denken irgendwann ein bisschen später darüber nach, was jetzt eigentlich passiert ist. Ne? Ist ja auch gut so. Ich meine, wenn wir jetzt die Zukunft voraussagen könnten, naja, weiß nicht, ob das immer so gut wäre. Nun gut, also so viel dazu, ne? Gut, und wichtig ist vor diesem Hintergrund mit der Theorie des Kapitalismus sozusagen weiterhin, dass auch der Staat sich wandelt. Das habe ich ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet. So ist der sogenannte Nachtwächterstaat, also der liberale Staat im 18. 19. Jahrhundert wird ja oftmals als Nachtwächterstaat betitelt, was er damals auch schon nie war, sicherlich eben zu unterscheiden vom fordistischen Wohlfahrts. Das ist wahrscheinlich in deinen Ohren da hinten, das ist ganz fremd, was ist denn ein Wohlfahrtsstaat? Die Älteren werden es noch kennen, vom fordistischen Wohlfahrts- oder Sicherheitsstaat oder eben dem neoliberalen Wettbewerbs- oder autoritätatistischen Staat, wie er sich seit den 70er Jahren herausgebildet hat. Also auch das heißt, Kapitalismus verändert sich, Staat verändert sich und das hängt irgendwie miteinander zusammen, ist aber nicht das Gleiche. Ne? Und was jetzt wichtig ist für mich, dass mein Argument, wie Sicherheit oder Sicherheitspolitiken sich verändern, genau in diesem Zusammenhang zu denken sind. Also in der Veränderung von Kapitalismus, in der Veränderung von Staat und von staatlichen Strategien verändert sich auch das, was heißt Sicherheit oder welche Strategien stecken dahinter. Ne? Also das ist nicht immer sozusagen, also deswegen wehre ich mich immer, das können wir auch noch einmal diskutieren, immer von dem Kapitalismus und dem kapitalistischen Interesse oder so zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, ja, das ist nicht durchgängig. Also es gibt nicht das Interesse, klar gibt es Interesse an Profit, aber wie sich das konkret ausgestaltet, ist historisch und regional unterschiedlich. Und ich denke, das muss man schon für die Analyse und auch für die politische Praxis und Strategie in Rechnung stellen. So, ja, und in diesem Kontext, ich habe es eben schon gesagt, denke ich, ist eben ein Teil der Antwort auf die Frage zu suchen, warum jetzt gerade in jüngerer Zeit sozusagen diese sicherheitsstaatlichen Sachen eine enorme Bedeutungszuwachs erfahren. Ja, und feststellbar ist eben vor diesem Hintergrund, dass Sicherheit im fordistischen Wohlfahrtsstaat eine andere Bedeutung hatte als heute. Ich habe es eben ja schon angedeutet. So versprach der fordistische Wohlfahrtsstaat, jetzt einigermaßen übertrieben, vor allen Dingen soziale Sicherheit, Vollbeschäftigung und zumindest, so Jamie Peck, partiell gesellschaftlich anerkannte Schutzbereiche gegen Lohnarbeit, in denen es für bestimmte Individuen und Gruppen legitim war, zumindest in bestimmten Perioden ihres Lebens, zum Beispiel wegen Krankheit, Alter und anderer gesellschaftlicher Verpflichtungen, auch eine Existenz außerhalb der Lohnarbeit zu haben. Und das ist heute, denke ich, in Zeiten von Hartz IV definitiv anders. Ja? Also man muss natürlich auch nochmal sehen, dass in den 50er, 60er Jahren die Systemkonkurrenz vorherrscht. Ja? Der westliche Kapitalismus musste sich nach der Niederlage des Faschismus auch gegenüber dem Ostblock rechtfertigen. Ja? Und vor diesem Hintergrund waren, wenn man so will, auch die Herrschenden gezwungen, sozusagen den Beherrschten, wenn man das mal so vereinfacht sagen will, bestimmte Leistungen zuzugestehen. Beziehungsweise die Beherrschten waren in einer relativ starken Position, Arbeitskräftemangel und so weiter nach dem Krieg, dass es ihnen auch möglich war, relativ starke Sozialleistungen und so weiter durchzusetzen. Und der Sozialstaat oder der Wohlfahrtsstaat in jener Zeit hat es eben vorgesehen, dass man auch legitimerweise mal eine Zeit lang aus der Arbeit raus kann, wenn man erschöpft war, also viele Kuren und diese ganzen, mein Vater hat früher noch eine Kur gemacht, ich meine, er macht heute noch eine Kur, also wer ist überhaupt noch in einem Arbeitsverhältnis, wo das möglich ist, ja, oder Bildungsurlaub und diese ganzen Dinge, also das war zumindest für die Zeit vorgesehen unter spezifischen Bedingungen, das ist heute definitiv anders. Joachim Hirsch, wie gesagt, bezeichnete den fordistischen Staat, und da beginnt schon die Bruchstellen abzuzeichnen, Anfang der 80er Jahre als Sicherheitsstaat. Jener gewährleistete, so Hirsch, soziale Sicherheit für die weitgehend homogenisierten Mitglieder, also 40 Stunden Arbeitswoche, 40 Jahre arbeiten gehen, Frau daheim und so weiter, Reihenhäuschen, VW fahren, Kühlschrank und so weiter, also weitestgehend standardisierte und normierte Vorstellungen, wie das Leben so zu sein hat, und die meisten fügen sich da auch rein. Also der Staat in dieser Zeit gewährleistete eben Sicherheit für die weitgehend homogenisierten Mitglieder einer Massengesellschaft mit ihren standardisierten Lebensweisen, und gleichzeitig, und das ist dieser Doppelaspekt von Sicherheitsstaat, hatte er auch die Tendenz, in immer mehr gesellschaftliche Bereiche zu intervenieren und als bürokratischer Überwachungsstaat, denn wenn man staatliche Leistungen in Anspruch genommen hat, war auch damals schon so, musste man alles offenlegen und musste sich dadurch leuchten lassen und kontrollieren lassen, auch als, und hatte als bürokratischer Überwachungsstaat auch die Tendenz, nonkonformistische Abweichler, also 70er, 80er Jahre, ne, nach 68er Bewegung, Leute, die da keine Lust mehr hatten, in diesem System mitzuspielen, zu disziplinieren. Also das war nicht vorgesehen, dass man sich nicht in diese Art der Sozialbeiträge, Zahlen und so weiter von vornherein einfügt. Und die Leute, die das nicht gemacht haben, haben schon auch in den 70er, 80er Jahren, denke ich, den repressiven Sicherheitsstaat zu spüren bekommen. So, und auch Nikos Poulantzas, auf den ich jetzt im Folgenden nochmal kurz eingehen will, wies in diesem Kontext während der Krise der 1970er Jahre darauf hin, dass es im Zuge der damaligen Krise zu einem autoritären Wandel des Staates kommt, den er autoritären Etatismus nannte. Etatismus ist sozusagen, also Poulantzas ist in Frankreich situiert, und in Frankreich hat der Staat traditionell eine sehr starke Position, und Etatismus bezieht sich darauf, dass der Staat sozusagen immer mehr gesellschaftliche Bereiche versucht zu durchdringen und sozusagen dass der Staat die zentrale Instanz ist, über die sozusagen Politik gemacht wird und Leistungen bewilligt werden. Jene Krisenstrategien, Krisenbewältigungsstrategien in den 70er Jahren, so Poulantzas, zeichnen sich einerseits dadurch aus, dass es zu einer Internationalisierung der Produktion kommt, also in dem Moment, wo in den Metropolenstaaten, Deutschland, Frankreich und so weiter, sozusagen, was ich vorhin schon angedeutet habe, die fordistischen Produktivitätsvorteile erschöpft waren, kommt es zu einer zunehmenden Verlagerung von, ja auch zunehmenden Verlagerung damals schon von Produktion in andere Regionen der Welt. Also zu einer Internationalisierung der Produktion und eben, das hatten wir eben auch schon, zu einer zunehmenden Liberalisierung der Finanzmärkte. Und beides zusammengenommen kann man als Beginn der heute als Globalisierung firmierenden Prozesse begreifen. Und jene Krisenstrategien oder Krisenbewältigungsstrategien waren darüber hinaus grundlegend dadurch gekennzeichnet, so Poulantzas, dass die Produktionsweise insgesamt umstrukturiert wurde. Stichwort ist hier neben der Internationalisierung vor allen Dingen die Automatisierung und die Computerisierung. Zeit zusammen, dass man sich überlegte, wie kann man jetzt neue Methoden einführen, um sozusagen die Engpässe in der fordistischen Produktion zu beheben, wurden eben diese neuen Technologien auch eingeführt. Und also es kommt nämlich nicht nur zu einer Internationalisierung und der Liberalisierung der Finanzmärkte, sondern eben zu einer zunehmenden Rationalisierung und Computerisierung in der Produktion. Und Poulantzas sieht in diesen Reorganisationsprozessen der 70er Jahre eine prinzipielle Neuorganisation der kapitalistischen Produktionsverhältnisse aufkommen. Und dabei kommt es, und jetzt muss ich Poulantzas zitieren, und er hat eine sehr gestellte Sprache, ich gucke mal, ob das funktioniert, kommt es zu einer neuen Form der effektiven Verwaltung, Reglementierung der Arbeitskraft, wie er das nennt, die eine Strategie des fordistischen Staates zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität darstellt. Die Flexibilisierung in der Produktion, also das ist eben auch erfordert, also wenn man da mit Computer und diese ganzen Sachen arbeitet, dann kann man nicht mehr der monotone, dressierte Affe sein, sondern da muss man so ein bisschen findiger und kreativer sich in der Produktion betätigen. Die Flexibilisierung in der Produktion als Strategie einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität erfordert jedoch als Gegenstück zur Poulantzas eine Öffnung der rigiden fordistischen Kontroll- und Überwachungsdispositive. Zugleich ist jedoch dieser Prozess gekennzeichnet, so Zitat, von einer bemerkenswerten Wiederanfaltung des juristisch-polizeilichen Netzwerkes, das in neuer Form die fein verästelten Regelkreise der sozialen Kontrolle verdoppelt und von einer zunehmenden Weitergabe von Informationen gekennzeichnet ist, die einhergeht mit deren zentraler Erfassung, die Elektronik verpflichtet zu Poulantzas, sowie der zunehmenden Bedeutung von Erkennungs- und Nachrichtendiensten. Und das schreibt er 1977. Also er sieht 77 schon, dass ein Umbau in der Produktion stattfindet, dass es zu einer zunehmenden Flexibilisierung, Computerisierung mit Internationalisierung allem zusammenkommt, gleichzeitig sozusagen die arbeitenden Subjekte sich irgendwie kreativer und flexibler in diese Prozesse einfügen müssen, auf der anderen Seite aber sozusagen dieser Prozess gedeckelt oder kontrolliert werden muss von einem zunehmenden Ausbau eben auch der mit den elektronischen Mitteln ermöglichten Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Also das heißt, hier findet, wenn man so will, eine paradoxe oder eine dialektische Bewegung statt, dass einerseits mehr Freiheit erfordert ist, aber auf der anderen Seite diese Freiheit irgendwie eingehegt werden muss. Ich gehe darauf jetzt nochmal genauer ein. Das ist, denke ich, ein zentrales Argument, auf das ich mich jetzt hier beziehen will. Also, wie ich schon angedeutet, schon Poulantzas macht also somit eine paradoxe Doppelbewegung aus. Auf der einen Seite geht der Umbau der Produktionsweise im Zuge der Krise tatsächlich einher mit mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Heute würde man sagen Eigenverantwortung und Engagement oder so. Und dies ist auch erfordert. Und auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch eine Veränderung, Ausweitung der staatlichen Überwachung und Kontrolle. Die mit den Veränderungen der Produktion verbundenen neuen Qualifikationen der Arbeitskraft, die dann erfordert sind, machen eine neue Form der Kontrolle und Überwachung erforderlich. Denn Flexibilisierung und Individualisierung der Subjekte birgt grundsätzlich so die These, das Risiko in sich, dass sich die Subjekte tatsächlich diesen Tendenzen entziehen und sich dem Verwertungsimperativ entziehen oder dem entgegenstellen. Der Umbau der fordistischen Sicherheitsarchitektur, so die These, geht also einher mit der Reorganisation der Produktionsprozesse, was eine Verschärfung der bereits bestehenden fordistischen Kontroll- und Überwachungsdispositive nach sich zieht. Und schon in Poulantzas Analyse, so meine These hier, zeichnet sich der postfordistische Präventionsstaat ab. Das heißt also zunächst einmal, dass der sicherheitsstaatliche Umbau und deren permanente Verschärfung seit den 70er Jahren einerseits oder in engem Zusammenhang steht mit dem postfordistischen Umbau der Produktionsweise. Jene erfordert eine zunehmende Flexibilität und Eigenverantwortung der Arbeitskraft, die auf der anderen Seite jedoch beherrscht und geführt werden musste. Diejenigen, die ein bisschen Foucault kennen, werden sich jetzt hieran erinnern. Foucault, Gouvernementalitätsthesen, der genau auch in den 70er Jahren eine neue staatliche Strategie ausmacht, die nicht mehr fremdbestimmt, sondern Selbstbestimmung, also sich selbst regieren bedeutet. Nichts, bin beeindruckt. Geführt werden musste, um sich dem kapitalistischen Verwertungsprinzipien dienstbar zu machen. Ich will das jetzt mal an einem Beispiel erläutern, das der André Gorz und auch der Mario Candeas immer wieder verwenden. Da gab es nämlich dieses Autowerk in Uddevalla in Schweden, Volvo Autowerk. Ne? Da haben die sozusagen die Produktion in einer ganz zentralen Weise umgemodelt, indem sie den Arbeitern oder Arbeiterinnen in Gruppen überlassen haben, die Autos zu bauen. Am Ende des Monats, oder ich weiß nicht, welche Zeiteinheiten, musste einfach eine bestimmte Masse und eine bestimmte Qualität von Produkten abgeliefert werden. Wie die Arbeiterinnen und Arbeiter das machen, war ihnen überlassen. Siehe da, die neue gewonnene Freiheit oder die ihnen zugestandene Freiheit haben die total kreativ genutzt. Ja, die Autos waren super, es waren total, also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, ja, um das mal ein bisschen blumig vorzustellen. Die Autos waren gut, die Leute haben motiviert gearbeitet und so weiter und das Unternehmen hatte total was davon. Und ja, und die Leute haben halt gemerkt, hey, wenn wir selber bestimmen können. Und dann haben aber gemerkt, was sie für eine Macht haben. Sie haben zusehends in den Arbeitskonflikten oder den Arbeitsauseinandersetzungen mit der Führung gefordert, wenn wir hier schon so gut produzieren und das mit unserem Know-how und unserem Wissen und unserer kreativen Beteiligung tun, dann wollen wir auch mitbestimmen, wie produziert wird und wollen auch ein entsprechendes Salär haben. Warum sitzt ihr da oben in euren Management-Etagen, wenn wir, die wir produzieren, doch eigentlich sozusagen viel näher dran sind und unser Wissen und unsere Kreativität jetzt hier in diese Produktion einfügt? Also wir wollen hier auch ordentlich mitbestimmen. Die haben jetzt hier nicht von Enteignung gesprochen, die waren noch irgendwie brave Leute, so mehr oder weniger, und wollten halt mehr Mitbestimmung haben. Ja? Und was hat Volvo gemacht? Volvo hat das Werk dicht gemacht, weil es denen zu heiß wurde sozusagen. Aber faktisch wissen wir, worum es geht. Das ist genau der Widerspruch, um den es geht. Man ist darauf angewiesen, dass aus der Krise dieser standardisierten, fordistischen Produktionsweise, das war erschöpft, man muss sozusagen an die Kreativität der Subjekte herankommen, lässt es zu, aber wenn man es zulässt, birgt es Gefahr, dass es sich verselbstständigt. Ja, sozusagen, ich bin ja im Institut für Sozialforschung, ich kann da so ein bisschen adonitisch jetzt mal daherreden, die Freiheit zeichnet sich am Horizont ab. Ja, die Leute können spüren auf einmal, hallo, warum brauche ich jetzt hier noch einen Chef? Ja, und das ist dann heikel. Ne? Und an der Stelle sozusagen schnappt, jetzt mal wiederum sehr vereinfacht gesprochen, schnappt sozusagen das Sicherheits- und Überwachungsinteresse wieder zu. Und ich muss jetzt auch gar nicht mehr so lange reden. Im Prinzip habe ich hiermit jetzt eigentlich schon das Kernargument entfaltet, um das es mir geht. Also diese Sicherheitspolitik, Verschärfung und so weiter, hängt meiner Meinung nach oder nach meiner Analyse zentral eben mit diesem Umbau der Produktionsweise zusammen. Ja, darüber hinaus, und das kennen wir ja alle, ist mit dem Umbau der Produktionsweise seit den 70er Jahren eben auch eine Erosion des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses verbunden. Also die wenigsten Leute gehen noch 40 Jahre arbeiten und haben dann sicher, dass sie eine geregelte Rente bekommen, sondern man arbeitet heute hier und da und sitzt dann irgendwie als digitale Bohem, wie das dann genannt wird, in Berlin im Café und denkt sich so, wie cool man ist. Aber ja, also weißt du, das ist so, die, ja, und das, also die, diese prekären Arbeitsverhältnisse nehmen zu und das wirft eben auch das Problem, bringt auch das Problem mit sich, und mal als eine andere Perspektive auf den neoliberalen Umbau der Produktionsweise, dass so Tobias Singelstein und Peer Stolle, deren Buch, das heißt die Sicherheitsgesellschaft, ich da wirklich empfehlen kann, wirft das Problem auf sich, dass die gegenwärtige Sozialkontrolle, Zitat, damit konfrontiert ist, diesen Schub sozialer Desintegration und Ausdifferenzierung aufzufangen und Sicherheitsstrategien zur Verfügung zu stellen, die gewährleisten, dass die von sozialer Teilhabe Exkludierten, also Ausgeschlossenen, nicht zu einem unbeherrschten Risiko werden. Also auch da haben wir die Kehrseite. Ja? Einerseits ist Flexibilisierung, Individualisierung, digitale Bohemen und Kreativität gefordert. Andererseits fallen die Leute aus dem Raster und wenn sie dann irgendwie, dann kommt, also jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, dafür braucht man ein Hartz IV, dass dann irgendwie in möglichst gesenkte Leistungen stattfinden und die Leute in so einem Angstregime sozusagen versucht wird, dass die sich sozusagen in diese Verhältnisse einfügen. So, und ich denke, das ist noch eine Schlagseite, zukommt, und das kürze ich jetzt ab, das kennen wir jetzt auch schon alle, in den 70er Jahren auch zu einem Aufstieg, ideologischen Aufstieg des Neoliberalismus. Wenn 70er, 80er Jahren Zeitung gelesen hat, vor allen Dingen Frankfurter Allgemeine und die Blätter der herrschenden Klasse sozusagen. Da ging es dann darum, hier Sozialstaatsschmarotzer, keine Leistung mehr und alle diese Dinge und Schuldenberg. Das, was uns jetzt demnächst wieder blüht. Also eigentlich braucht man heute nur Zeitung lesen oder aufmerksam Zeitung zu lesen und kriegt irgendwie in der verrückten Weise, hat man das Gefühl, man befindet sich wieder zu dem Zeitpunkt Ende der 70er Jahre, wo man wieder die gleiche Geschichte erzählt bekommt. Letzte Woche habe ich gelesen, so und so viele Milliarden werden für Sozialausgaben ausgegeben. Ja, was heißt das denn? Das heißt doch, dass das irgendwie als Problem empfunden wird. Aber warum eigentlich? Also es deutet sich hier schon wieder ab, dass einerseits zwar die Banken gerettet werden, aber gleichzeitig die steigenden Sozialausgaben als Problem empfunden werden und man sozusagen da auch diskursiv, ideologisch versucht, sozusagen bestehenden ja, Ansprüchen oder wie auch immer entgegenzuwirken. Und auch das kommt hinzu und, denke ich, fügt sich eben in die Sphäre von zunehmender Erfordernis von Sicherheit, Überwachung und Kontrolle. Ein schönes Zitat, will ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten, vom Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich Hayek, der 1981 in einem Zitat mal, in einem Interview mal gesagt hat, nämlich auch sozusagen vor dem Kontext der Sozialstaatskrise, die damals virulent war, der hat gesagt, Zitat, gesellschaftliche Ungleichheit ist nicht bedauerlich, sondern höchst erfreulich. Sie ist einfach nötig. Leider Gottes ist das Sozialprodukt nur da, weil Menschen sich nach ihrer Produktivität entlohnt und dorthin gelockt werden, wo sie am meisten leisten. Gerade die Unterschiede in der Entlohnung sind es, die den Einzelnen dazu bringen, das zu tun, was das Sozialprodukt entstehen lässt. Durch Umverteilung lähmen wir diesen Signalapparat. Das heißt, diskursiv wird hier schon klar gemacht, dieser Gleichheitsanspruch, der in einer gewissen Weise im Fordismus noch, also wie gesagt, von der spezifischen Konstellation, Ost-West-Konflikt und so weiter, durchgesetzt war, wird hier diskursiv angegriffen im Zuge der Krise des Fordismus. Und heute kann man dann, jetzt spare ich mir als Arbeitgeberpräsident Hund, zur Mindestlohndebatte hören, der sagt, naja, wenn man den Leuten Mindestlöhne verpassen würde, dann haben ja die Leute, die im Schnitt 6,10 Euro verdienen, keinen Job mehr, das kann man doch nicht wollen. Also an der Stelle wird sozusagen, ja, da wird ganz klar gesagt, wir müssen den Niedriglohnsektor belassen, weil Ungleichheit, wie sagt Hayek, ist leider Gottes da und ist nötig. Ja? Und in so einem Klima, wie Segelnstein und Stolle ja gesagt haben, muss man gleichzeitig von der herrschenden Seite sozusagen dafür sorgen, dass einem das nicht aus dem Ruder läuft. Also sozusagen auch von der Ebene gibt es mit dem Umbau der Produktionsweise und den dazugehörigen ideologischen und praktischen Elementen die Notwendigkeit, Sozialkontrolle auszubauen und ja, zu verschärfen. Weil man gucken muss, dass an der Laden nicht aus dem Ruder läuft. Ja? Das ist ganz klar in einer gewissen Weise. Genau, und das sind meiner Meinung nach die zentralen Eckpfeiler, in der ich der Frage nach dem Warum, also in der ich zentrale Antworten auf die Frage nach dem Warum vermehrt seit den 70er, 80er, 90er Jahren sozusagen diese Sicherheitsthematik virulent wird teilweise beantwortet sehe. Die neoliberale Formation und ihre Produktivität basiert vor dem Hintergrund einer strukturell hohen Arbeitslosigkeit gerade auf der grundsätzlich prekären Lage der Subalternen, also der unteren Klassen. Unsicherheit und Angst vor Abstieg, und zwar für die Mehrheit der Bevölkerung, sind Kernelemente dieser Formation. Die Kehrseite hiervon ist auf der einen Seite der starke Staat, der einerseits die Aufgabe hat, die Bedingungen für den freien Markt und Wettbewerb als Grundprinzip nötigenfalls auch repressiv herzustellen, wie beispielsweise in Hartz IV erkennbar. Und auf der anderen Seite muss er, wie gesagt, angesichts der hergestellten latenten Unsicherheit dafür sorgen, dass dies nicht aus dem Ruder läuft. Ja, und ich denke, das sind so die zentralen Elemente. Jetzt springe ich mal und lasse die Theorie der rationalen Wahl und Criminology of the Self. Genau, und vor diesem Hintergrund, und das ist wieder Singelstein und Stolle, ist es wohl kaum zu übertrieben zu sagen, dass aus Herrschafts- und Kontrollperspektive, im Gegensatz zum Fordismus, wo ja irgendwie alle so normiert in ihrem Reihenhäuschen gelebt haben, übertrieben formuliert, potenziell jeder und jede Teil einer Risikopopulation ist. Weil wenn alle latent prekär und sozusagen um ihre Zukunft bangen, aber das Teil der Produktivität ist, in dem wir alle gewillt sind oder bereit sind, uns in die beschissensten Arbeitsverhältnisse noch einzufügen und 5 Jobs zu haben, damit wir einigermaßen leben können, sind wir potenziell Teil dieser Risikopopulation, die auch wegkippen könnte, die deviant sich verhalten könnte, die klauen gehen könnte, die es nicht mehr akzeptiert und sich dann nicht von diesem Überwachen- und Strafen-TV, wie ich das nenne, also ihr kennt ja, ne, Achtung, Kontrolle und Supernanny und diese ganzen Programme, wo man dann so gezeigt bekommt, so ist falsch. Aber das bekommt man ja nur so gezeigt, dass so ist falsch ist, weil man selber sozusagen angesprochen wird. Ja? Also das Foucault'sche Ding, ne? Überwachen und Strafen. Also wenn man sich damit irgendwann nicht mehr zufrieden geben sollte, muss sozusagen gewährleistet sein, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Sehr vereinfacht gesprochen. Genau, und angesichts der Tatsache, dass dem ausgegrenzten Rest aufgrund des Rückzugs der wohlfahrtsstaatlichen Integration im Neoliberalismus auch kein materielles Integrationsangebot gemacht werden kann und soll, macht dies eben frühzeitige Formen der Kontrolle nötig, um die Abweichung erkennen zu können. Noch einmal, der postfordistische neoliberale Präventivstaat ist die Kehrseite davon, dass Prekarität die Prämisse neoliberaler Produktivität ist. Ich finde das schön, ne? So, das, ja, Prekarität ist die Voraussetzung neoliberaler Produktivität, dass wir sozusagen in diesem flexiblen und ständig bereit, aber das ist sozusagen die Kehrseite davon, dass man sozusagen einen starken Überwachungsstaat oder einen Kontrollstaat, der möglich, nötigenfalls bereit ist einzugreifen, den erfordert es auf der Kehrseite. Was mich noch umgetrieben hat, sind zwei Fragen, oder die eine Frage, warum das Innenministerium, das lasse ich jetzt weg, und die zweite Frage ist, was ja oftmals auch in linken Kreisen so vorherrscht, ob es dann nicht um die Einflussnahme von zentralen Unternehmen geht und Sicherheitsunternehmen, die den Regierenden da so flieren, dass sie das doch bitte machen sollen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, auch wenn es da Beispiele gibt, wie das von Otto Schily, der nach seiner, das will ich jetzt hier schon auch erzählen, nach seiner Pensionierung Aufsichtsratsmitglied und Anteilseigner bei Safe ID Solutions und Biometric Systems AG wurde. Zwei Firmen, die Lösungen für biometrische Anwendungen herstellen. Safe ID produziert Hardware- und Softwarelösungen für die Herstellung moderner Ausweispapiere und so weiter. Und wie wir wissen, hat Schily ja diese Chips und diese ganzen Geschichten, die jetzt in diesen Reisepässen drin sind, forciert. Und kaum, dass er pensioniert ist, ist er da im Vorstand. Merkwürdig. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wie das so schön heißt. Ne? Genau, und ich bin auch sicher, dass diese Unternehmen massive Lobbyarbeit treiben, aber, und das ist mir jetzt relativ wichtig, nochmal darauf festzuhalten, mit Poulantzas ist der Staat die materielle Verdichtung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, was auch heißt, dass der Staat nicht ein monolithischer Block ist und es nicht ein Interesse im Staat gibt. Denn, um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu bringen, wenn die Telekom Überwachungsskandal hat oder die Deutsche Bank und so weiter, beschäftigt das die Leute auch, die finden das nicht nur geil. Das kann auch heißen, dass Leute, die sowas machen, reale Gewinneinbußen haben. Also von daher gibt es da nicht nur ein unilineares Interesse. Und auf der anderen Seite beispielsweise, wenn der Anwalt der Plattenfirma mit tausenden Euro euch im Briefkasten einen Brief hinterlegt hat, weil ihr Musik runtergeladen habt, findet ihr euren Internetprovider auch nicht besonders geil, wenn der diese Daten weitergegeben hat. Also ich will einfach nur darauf hinweisen, es gibt diese Interessen, aber diese Interessen sind nicht unilinear durchgesetzt, sondern sie müssen sich immer wieder stoßen und es ist nicht ausgemacht, dass sich das in einer eindeutigen Weise durchsetzt. So, und abschließend, damit wir was tun.